Ja, schönen guten Tag, Christian Dürr. Herzlich willkommen zum DUB Business Talk hier bei Ihnen im Büro.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr schön, ich freue mich. Und wir wollen heute ein bisschen über die FDP sprechen, über Ihre Ziele, Investitionen und würde ganz gerne mit einer kleinen Eingangsfrage starten.
Ja.
Sie haben mal gesagt, dass Sie sich vorstellen könnten, einen Krebsstand zu eröffnen. Welche unternehmerischen Erfahrungen bringen Sie denn tatsächlich mit und was fasziniert Sie an der Selbstständigkeit?
Also ich komme aus einer Familie, die auf Selbstständigkeit gebaut hat. Meine Großmutter hatte ein kleines Lederwarengeschäft in Bremerhaven. Mein Vater war später Geschäftsführer im Einzelhandel. Ich selbst war an dem Unternehmen eine Zeit lang beteiligt. Also insofern kenne ich es von der Familie. Wenn wir abends zusammengesessen haben und meine Eltern sich Zahlen zugerufen haben, wusste ich mit 5 Jahren noch nicht so richtig, was das bedeutet. Mit 8 Jahren wusste ich, dass davon auch der nächste Sommerurlaub abhängen kann. Nämlich die Frage, welche Umsatzzahlen gerade am Tag gemacht worden sind. Also welche Umsätze das Geschäft geschafft hat. Und das hat mich schon geprägt. Das mit dem Krebsstand habe ich deshalb gesagt, weil ich liebe Krebs, aber eins nervt immer, dass man so lange anstehen muss. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob es nicht eine kluge KI voraussehen kann, wenn man, keine Ahnung, auf einem Event ist und sagt, okay, bei dem Publikum, das sind alles Metal-Fans, die werden wahrscheinlich so und so viel Nutella-Krebs essen, dass es so eine Art Vorausproduktion gibt, KI generiert, sodass man an den Krebsstand kommt, bezahlt und direkt den Krebs bekommt. Ich dachte mir, das wäre eine kluge Geschäftsidee. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, aber ich liebe Krebs, aber ich hasse Anstehen.
Ich glaube, da geht es Ihnen so wie...
Wie vielen, genau, genau.
Ja. Dann sind wir ja schon direkt beim Thema Digitalisierung. Ja. Trotzdem immer noch mal ganz kurz auf Sie und die FDP schauen. Die FDP steht vor einem großen Umbruch. Welche Leitidee treibt Sie denn an, die Partei aus der außerparlamentarischen Opposition heraus neu aufzubauen?
Das ist für mich kein Selbstzweck, sondern die Frage ist, welche Veränderung braucht unser Land in Wahrheit und welchen Beitrag kann auch meine Partei, die FDP, dazu leisten? Ich glaube, wir sind in einer Phase, in der eigentlich mittlerweile jeder weiß, dass es ohne Veränderung nicht gehen wird. Trotzdem gibt es zurzeit so die Hoffnung, naja, wenn wir nun ein bisschen mehr Schulden machen, dann kriegen wir es wie durchfinanziert. Es braucht echte Veränderung. Und das merken wir auch, weil wir uns seit vielen Monaten auch selbstkritisch hinterfragt haben seit der Bundestagswahl und allein 3000 Interviews geführt haben mit Menschen, die uns sehr deutlich gesagt haben, der Mut zur Veränderung, das ist auch das, was der FDP in der letzten Bundesregierung vielleicht gefehlt hat oder der Bundesregierung insgesamt. Jetzt sehen wir wieder, dass es viel Streit ums Geld geht, um Wahlen von Richterinnen und Richtern. Aber dieser Veränderungsmut, der fehlt eigentlich. Und ich möchte, dass die FDP genau an der Stelle einen Beitrag leistet. Deutschland ist ein fantastisches Land, aber weit unter seinen Möglichkeiten. Es ist ein bisschen wie ein Rennwagen, durchgetretenes Gas, aber Handbremse und an der Ampel stehend. Und das, die Ampel ist jetzt vorbei. Also insofern muss jetzt noch die Handbremse irgendwann gelöst werden. Und das muss das Ziel sein.
Mut zur Veränderung heißt dann ja auch, sich vielleicht vom Kurs Christian Lindners etwas zu entfernen und abzugrenzen. Wie wollen Sie das machen? Inhaltlich, rhetorisch, strategisch? Was muss weg und was kann man vielleicht behalten?
Ich habe meiner Partei vorgeschlagen, ein neues Grundsatzprogramm zu erarbeiten. Aber nicht so eine Art 120 Seiten Philosophie, sondern sehr konkret Veränderungsvorschläge für unser Land zu entwickeln. Beispielsweise bei der Frage, ich habe es vorhin schon angedeutet, demografischer Wandel. Wir sind ein älter werdendes Land, das ist Tatsache. Die Menschen haben aber das Gefühl, außer Versprechen, zum Beispiel ein neues Rentenversprechen der Bundesregierung oder neue Zusagen in dem Bereich, außer Versprechen gibt es keine Veränderung. Es gibt nur das Versprechen, aber das Versprechen wird nicht eingehalten werden können. Und den Mut, hier neue Vorschläge zu machen, muss die FDP haben. Wir haben in dem Beispiel mit der Aktienrente schon einen konkreten Vorschlag da. Aber da könnte ich mir noch mehr vorstellen. Und ich will ein zweites Thema ansprechen, wenn ich darf. Deutschland braucht eine andere Migrationspolitik. Und da, meine ich, können die Freien Demokraten einen Beitrag leisten, weil wir uns fundamental von denjenigen unterscheiden, die menschenverachtend unterwegs sind, aber auch von denjenigen, die sagen, na, wir sind ein offenes Land und ob jemand herkommt, um zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, das ist eigentlich kein Unterschied. Das muss einen Unterschied machen. Ich will mal meinen Leitsatz in einem Satz zusammenfassen. Es muss leichter sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten, als nach Deutschland zu kommen, um nicht zu arbeiten. Und daran muss sich auch eine neue Migrationspolitik ausrichten. Und da ist die FDP aus meiner Sicht geeignet, sehr konkrete Vorschläge zu machen, weil wir die ökonomische Kompetenz haben und gleichzeitig die Weltoffenheit mitbringen.
Wenn Sie konkrete Vorschläge ansprechen, welche wären das?
Also sehr konkret, die Vergabe von Arbeitsvisa dauert unendlich lange. Ich habe gerade mit einem Startup-Unternehmen gesprochen, was in dem Bereich unterwegs ist, und teilweise gibt es große Frustration, wie lange diese Behördengänge sind, wie schwer es ist, wie schwer es Menschen gemacht wird, die nach Deutschland kommen wollen, um zu arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir im Asyl- und Flüchtlingsbereich, obwohl der neue Innenminister ein paar, sagen wir mal, kosmetische Maßnahmen gemacht hat, aber ja keine echte Trendwende in Wahrheit. Wir haben immer noch viele Menschen im Land, die auf diesem irregulären Weg zu uns gekommen sind. Ich glaube, da muss es ein Umdenken geben. Die Ansage muss eigentlich lauten, die Chance, in Deutschland zu bleiben, ist immer die über den Arbeitsmarkt und nicht anderes. Das andere kann vorübergehend sein, aber die dauerhafte Bleibemöglichkeit muss über den Arbeitsmarkt erfolgen. Nur so schafft man Integration. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Das, was Politik sehr konkret ändern kann, ist eine andere Bildungspolitik. Vorschlag: Ich glaube, dass jeder junge Mensch, der in die erste Klasse einer deutschen Grundschule eingeschult wird, über ausreichend Deutschkenntnis verfügen muss. Und da kann Politik einen Unterschied machen. Da könnte man einen deutschlandweiten Konsens darüber herstellen, unabhängig davon, welches Parteibuch ein Kultusminister hat, die Bundesregierung gerade hat oder welche Parteifarbe ein Bürgermeister hat. Das sollte, glaube ich, ein Konsens insgesamt sein, und dann alles dafür tun, dass diejenigen, die nicht über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen, die in der ersten Klasse bereits haben. Und da sehen Sie schon, das unterscheidet sich vielleicht von manchen Debatten, die zurzeit geführt werden über, da müssen wir Quoten für Migranten einführen. Das verschiebt das Problem ja eher, aber löst es nicht. Oder eben die Frage, wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, unsere Außengrenzen zu schützen. Das ist alles Symptombekämpfung, aber ändert nicht fundamental die Lage.
Inwieweit lassen Sie sich beim auf dem Weg zum neuen Parteiprogramm vielleicht auch von der Bevölkerung beraten? Ich hatte gelesen, dass Sie Straßenumfragen unter anderem durchführen. Inwieweit gibt es da gehaltvolle Vorschläge, die Sie auch positiv aufnehmen?
Genau das haben wir vor. Und wir machen es derzeit schon mit den Mitgliedern der FDP. Jedes Mitglied der FDP hat die Möglichkeit, über Sprachnachricht oder Text etwas in ein Tool einzuspeisen. KI ausgewertet tatsächlich. Da kommt mir zugute, dass die Generalsekretärin KI-Unternehmerin ist, weil wir möglichst viel wissen wollen, um dann kluge Ideen auch miteinander zu vernetzen. Einer interessiert sich beispielsweise für Bildungspolitik und sagt, es ist ein Problem, dass in der ersten Klasse, das, was ich vorhin gesagt habe, in der ersten Klasse nicht die Kinder alle über Deutschkenntnisse verfügen. Es ist unfair gegenüber denjenigen, die die Kenntnisse nicht haben, aber auch unfair gegenüber denjenigen, die Deutsch als Muttersprache haben. Da muss sich was ändern. Jemand anderes spricht über Migrationspolitik als Herausforderung und dass zum Beispiel Arbeitskräfte fehlen, aber trotzdem immer noch im Verhältnis mehr Menschen in das Asyl- und Flüchtlingssystem kommen. Die Dinge kann man miteinander kombinieren. Und das meine ich, wenn ich sage, ich möchte sehr konkrete Vorschläge machen, die auch nicht politisch abstrakt sind, sondern eine Chance bieten, dieses Land echt zu verändern mit mutiger Reformpolitik. Und deswegen Technologie unterstützt, wir sind technologieoffen. Und zweitens möchte ich, dass möglichst viele Menschen sich daran beteiligen können.
Wie ist denn der Rücklauf da gerade?
Gut, also das nutzen immer mehr. Es braucht eine gewisse Gewöhnung in so einer Organisation an so etwas, aber das nutzen immer mehr, weil es auch Spaß machen kann.
Kommen wir mal zum Kernthema der FDP zurück, der Wirtschaft. Was bedeutet wirtschaftliche Freiheit im Jahr 2025 konkret? Beispielsweise für eine Unternehmerin in Osnabrück, die mit steigenden Energiekosten, Bürokratie und Fachkräftemangel zu kämpfen hat.
Ja, das sind genau die großen Herausforderungen. Bürokratie, Arbeitskräftemangel und gleichzeitig Standortkosten, zum Beispiel über die Lohnnebenkosten, die herausfordernd sind. Mindestens das Zweite und Dritte hängt miteinander zusammen. Ich habe vorhin schon vom demografischen Wandel gesprochen. Das ist so ein seichtes Wort immer. Aber in Wahrheit stecken dahinter ganz konkrete gesellschaftspolitische und ökonomische Herausforderungen. Wir werden erleben, dass in den kommenden Jahren die Lohnnebenkosten immer weiter steigen. Das heißt, der Faktor Arbeit wird teurer und der Einzelne, der arbeitet, hat weniger von dem, was er sich erarbeitet. Das wird zu Konflikten führen, wenn man hier nicht bereit ist, Reformpolitik zu machen. Über die Migrationspolitik hatten wir schon gesprochen. Und bei der Bürokratie kann ich Ihnen aus Erfahrung eines sagen, auch da braucht es Mut. Denn jede bürokratische Regelung hat eine moralische Begründung. Nehmen Sie das Lieferkettengesetz, mal so ein Dauerbeispiel. Da wird gesagt, ja, wir wollen international, dass soziale Standards durchgesetzt werden, entlang der Lieferkette ökologische Standards durchgesetzt werden, und vertut sich total, dass Europa, Deutschland auch, immer weiter zurückfällt wirtschaftlich, während andere an Macht gewinnen. Wir haben das gerade bei den Verhandlungen zwischen Trump und von der Leyen über die Zollpolitik erlebt. Das heißt, wenn wir weiter mit großem moralischem Anspruch, aber wenig ökonomischer Kraft unterwegs sind, dann werden wir die guten Standards nicht durchsetzen können. Es wird nicht gelingen. Wir brauchen genau auch für die Start-up-Unternehmer oder die Unternehmerin in Osnabrück genau wieder diese Rahmenbedingungen, dass man in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Das muss der Unterschied sein.
Was halten Sie von der Idee eines Bürokratie-TÜV für den Mittelstand? Also dass man alle möglichen Maßnahmen erstmal einer Kontrolle unterzieht, inwieweit das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist?
Also wir haben ja zum Beispiel mit dem Normkontrollrat schon verschiedene Institutionen. Wir können Bürokratie in Deutschland relativ gut messen sogar und die Milliarden, die das kostet, nachweisen. Ich glaube, es braucht nicht nur ein Bürokratie-TÜV, es braucht eine Bürokratie-Rechtfertigung. Eigentlich sollte man alles hinterfragen. Ich sage Ihnen ganz offen, diese Lieferkettenregulierung, da gibt es ja manche, die sagen, ja, das ist eine gute Idee, man müsse vielleicht hier und da nachsteuern. Ich sage, das muss eigentlich weg. Es ist insgesamt schädlich. Ich glaube, da müssen wir größer denken. Und es gibt viele, viele andere Regeln, wo man sich die Frage stellen muss, ob sie überhaupt sinnvoll sind. Also Vorschlag, Beweislastumkehr. Jede Bürokratie muss beweisen, warum es sie braucht. Und wenn es sie nicht braucht, muss man sie abschaffen.
Schauen wir mal kurz auf den Investitionsgipfel, zu dem Bundeskanzler Merz ja kürzlich eingeladen hat. Der hat einige Politiker, aber ganz viele Unternehmer auch enttäuscht. Was hätte ein liberal geführtes Wirtschaftsministerium anders gemacht, außer auf mehr Markt zu setzen?
Vor allen Dingen mittelständische Familienunternehmen auch mit eingebunden. Es spricht nichts dagegen, Gipfel abzuhalten. Nur, sie dürfen nicht nur PR sein. Meine Sorge ist, hier ging es ja vor allen Dingen um Investitionen, die ohnehin geplant waren. Aber Deutschland leidet ja darunter, dass es insgesamt nicht mehr Investitionen bekommt. Und gut wäre gewesen, wenn der Bundeskanzler mit einem konkreten Forderungs- oder Ideenkatalog in die Runde gegangen wäre. Stattdessen ist ja das Ergebnis leider, dass sich nichts ändern wird an der Politik. Und das, glaube ich, frustriert viele.
Nochmal zurück zu Ihrer Partei. Die FDP hat sich in der Vergangenheit oft als Partei der digitalen Avantgarde verstanden. Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Generalsekretärin hat ein KI-Unternehmen. Sie selber möchten gerne Krebsstand KI-Technologie betreiben. Warum gelingt es Ihrer Partei trotzdem zu wenig, daraus wirtschaftspolitisches Kapital zu schlagen? Vor allem bei jungen, innovativen Unternehmern, was sich dann ja wiederum auch im Wahlergebnis niedergeschlagen hat.
Ich sage Ihnen ganz offen, wir waren in der Vergangenheit zu schlechteren, deutlich zu machen, dass es den Einzelnen betrifft. Wir haben das Wort Wirtschaft benutzt, aber Menschen hatten manchmal nicht den Eindruck, dass es was mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat, mit ihrem Job, mit ihrem Unternehmen. Und deswegen bestehe ich so sehr darauf, dass wir konkreter werden. Was heißt das für den Einzelnen, wenn man eine andere Politik macht? Das ist die eine Sache. Und die andere ist, eine Regierungsbeteiligung in einer Phase, wo viele Menschen, die der FDP nahestehen, sagen, jetzt muss aber der große Reformwurf kommen. Und der kommt dann einfach nicht. Stattdessen beschäftigt man sich mit viel Klein-Klein und Streitereien. Das enttäuscht. Und das, da bin ich gar nicht dabei, die Fehler nur bei anderen zu suchen, sondern auch bei uns selbst. Ich weiß, dass Sozialdemokraten, Grüne, manchmal auch Christdemokraten lieber die Fehler woanders suchen. Ich bin da selbstkritisch. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich viel früher deutlicher machen müssen, dass in einer solch herausfordernden Phase, demografischer Wandel, kaum Wachstum, Energiekrise, der Reformbedarf viel größer ist. Meine Sorge ist, dass diesen Fehler der Ampelkoalition, die neue Koalition gerade wiederholt.
Wie stehen Sie zur Frage, braucht Deutschland einen neuen staatsgetragenen Industrieplan?
Ich muss immer schmunzeln, weil das kommt immer dann, habe ich das Gefühl, das kam bei Peter Altmaier früher immer schon, dieser Vorschlag, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich halte es für falsch. Dahinter steckt ein Gedankengebäude, das merken wir jetzt übrigens bei den Schulden auch wieder, nämlich Folgendes: Der Staat weiß, wie die Zukunft aussieht. Die schonungslose Wahrheit ist, Politiker wissen es nicht. Und sie können es auch gar nicht wissen. Das ist auch keine Frage der Ausbildung. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Das muss ich als Politiker hinzufügen. Ich habe mein Studium auch abgeschlossen. Ich bin Diplomökonom. Aber das macht mich nicht zum besseren Unternehmer im Vergleich zu denjenigen, die privat im Risiko sind. Ganz im Gegenteil. Politik muss aufhören zu glauben, zu wissen, was die Zukunft bringt, auch technologisch. Deswegen ist eine Industriepolitik, wo man sagt, das wird die Zukunftstechnologie sein und deswegen schütten wir da viel Staatsknete rein, die schuldenfinanziert ist. Das heißt, die Unternehmen der Zukunft müssen das alles wieder zurückbezahlen mit Zinsen. Das ist keine gute Idee.
Also bleibt weiter das Leitbild der unsichtbaren Hand.
Die unsichtbare Hand hat halt einen großen Vorteil, sie schafft Wohlstand. Und das wird nicht Staatsgetriebenes schaffen können. Sehen Sie bei diesen ganzen Fragen, in was muss investiert werden, wir müssen die Investitionsschwäche überwinden, alles richtig und gut, aber wird eines vergessen, dass heute in westlichen Demokratien, insbesondere in Deutschland, 90% der Investitionen, die getätigt werden, von privaten Unternehmen kommen, 10% kommen vom Staat. Und wir reden dauernd über diese 10%. Der Staat hat seine Aufgaben, Infrastruktur beispielsweise, keine Frage. Da muss investiert werden. Aber sich zu verzetteln in der Hoffnung, dass man dann die eine Technologie, von der Politiker glauben, sie sei sinnvoll, nach vorne bringt, ist gefährlich. Das ist ein bisschen wie, als wenn man ins Casino geht und alles auf eine Zahl setzt. Das empfiehlt sich nicht. Also ich rate ohnehin jetzt nicht zum Glücksspiel, aber das wäre eine Strategie, die wäre auf jeden Fall falsch.
Wenn wir bei dem Beispiel künstliche Intelligenz bleiben, was wir ja schon angesprochen hatten, dann sehen wir aber ja schon, dass auch westliche Demokratien, USA, Frankreich etc., auch massiv in diese Technologien investieren. Das heißt, da gibt es ja einen Staatsinvest. Inwieweit verliert Deutschland vielleicht in dem Bereich den Anschluss, wenn es nicht auch dagegen hält mit Investitionen?
Also sind ja auch in den Vereinigten Staaten nicht Subventionen des Bundes oder aus dem Haushalt, die direkt KI-Unternehmen groß machen. Also das ist ja nicht so, dass die Unternehmen geradezu von Staatsgeld gegründet worden sind, sondern es ist immer private Initiative und private Idee. In Europa hat man stattdessen eher sich als erstes überlegt, bevor die großen Unternehmen gegründet werden, wie man sie am besten reguliert. Und das ist natürlich gefährlich, weil die Regulierung, und ich bin nicht gegen Regulierung im Grundsatz, aber die Regulierung, die wir jetzt haben, birgt die Gefahr, dass Geschäftsmodelle, die entstehen könnten, nicht in Europa entstehen. Denn die Initialzündung von Gründung, von wirtschaftlichem Erfolg, die muss immer aus unternehmerischem Handeln kommen. Politik kann begleiten, ja, aber nicht steuern.
Was ist das ökonomische Leitbild der FDP, wenn wir jetzt Richtung 2030 gucken? Womit wollen Sie Ihre Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen?
Das Leitbild, was man haben muss, ist technologischer Optimismus. Also wir erleben ja Zeiten, übrigens auch in Bezug auf KI oftmals, wo diskutiert wird, oh Gott, das ist alles ganz schlimm und schrecklich und es wird alles ganz furchtbar enden. Da ist die FDP der natürliche Gegenentwurf. Technologischer Fortschritt, digital, aber auch analog, ist immer Fortschritt aus meiner Sicht. Heißt nicht, dass man nicht bei Fehlentwicklung auch den Staat braucht, alles gut, aber ich bin nicht naiv oder radikal, aber dieser Grundoptimismus von technologischem Fortschritt, den gibt es zurzeit fast gar nicht mehr in der deutschen Politik.
Wie bringen wir den wieder zurück?
Indem wir genau darüber reden und das beschreiben. Ich glaube, dass KI-Anwendungen beispielsweise, wir haben vorhin über den demografischen Wandel gesprochen, ein Beitrag auch für eine älter werdende Gesellschaft sind, indem ältere Menschen das als Unterstützung sehen können und nicht nur Politiker über die Gefahren philosophieren. Deswegen glaube ich, hat vieles von dem, was wir hier besprechen aktuell, sehr viel mit Menschlichkeit und persönlichen Lebensbereichen zu tun. Das wird manchmal unterschätzt. Es wird immer von die Wirtschaft gesprochen, dass das eine Familie konkret betrifft, dass technologischer Fortschritt die Lebenswirklichkeit von Menschen betrifft. Ich glaube, da muss auch meine Partei mehr drüber reden.
Jetzt reden Sie vielleicht in der Partei darüber, aber vielleicht wird es ein bisschen schwieriger, da wirtschaftspolitische Impulse zu setzen außerhalb des Parlaments. Wie schwierig ist das, eben dort Themen zu setzen, wenn man nicht im Bundestag vertreten ist? Wo gelingt Ihnen das schon, wo vielleicht noch nicht?
Also manchmal, das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, ist der Deutsche Bundestag ja der geheimste Ort der Welt, weil so viele Menschen schalten sich jetzt nicht ins Parlamentsfernsehen ein und hören jede einzelne Debatte. Die Wahrheit ist, welche gesellschaftspolitischen Debatten braucht man? Und ich glaube, wir brauchen in Deutschland wieder eine Fortschrittsdebatte. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass Fortschritt, Innovation irgendwie so etwas gesehen wird als etwas, was man nett auch noch on top haben kann. Das Gegenteil ist richtig. Innovation und Fortschritt ist die Voraussetzung für Wohlstand, für Glück, für Erfolg. Und deswegen ist es der Job der FDP, solche gesellschaftspolitischen Debatten mitzubestimmen. Ich merke das mittlerweile, dass die teilweise krass polarisierten Debatten, die wir erleben, ja nie einen konstruktiven Ausgang haben. Also die rechte Seite sagt das eine, die linke Seite sagt das Gegenteil. Die Bundesregierung aktuell versucht sich irgendwie da dazwischen zu positionieren. Aber es zerreißt ja geradezu. Und ich glaube, es braucht einen, der mit dem Reformmut, den ich eingangs beschrieben habe, in diese Debatten reingeht.
Wie kommen Sie denn wieder rein? Wo sehen Sie sich in der nächsten Legislaturperiode?
Also im Konkreten natürlich im Deutschen Bundestag, aber es ist kein Selbstzweck für mich. Ich möchte, das will ich mal offen sagen, ich möchte auch, dass diese Regierung erfolgreich ist. Das ist für mich keine taktische Frage. Ich möchte, dass dieses Land wieder erfolgreich ist, dass hier wieder mehr Chancen sind. Wir erleben gerade, dass wir haben vorhin über Einwanderungspolitik gesprochen, dass 250.000 Menschen jedes Jahr Deutschland verlassen, weil sie gut ausgebildet in Deutschland nicht ihre Zukunft sehen. Und ist es die Aufgabe der FDP, diese Debatten mitzubestimmen. Da sind natürlich Social-Media-Kanäle von Relevanz als erstes. Podcasts von großer Relevanz, keine Frage. Aber ich mache das nicht als Selbstzweck, sondern weil ich möchte, dass die Partei der Freiheit neue, innovative Ideen in diese Debatten hereinbringt und gleichzeitig mit der vorhandenen wirtschaftspolitischen Kompetenz dazu beiträgt, dass wir wieder erfolgreicher werden.
Wir haben jetzt schon einige Maßnahmen der Bundesregierung besprochen, auch kritisch hinterfragt. Wo sehen Sie denn persönlich das größte wirtschaftspolitische Versagen der aktuellen Bundesregierung? Und was würden Sie anders machen, wenn Sie morgen mitentscheiden könnten?
Ich würde als erstes gar nicht so groß die Kritikkeule um Ihrer selbst schwingen wollen. Was mich ärgert ist, dass es verpasste Chancen sind, weil sich faktisch wenig ändern wird, außer viele Schulden. Und das ärgert mich wirklich. Nun kann man der Ampel vieles vorwerfen, das stimmt. Zumindest haben wir noch versucht, das Geld zusammenzuhalten. Aber das, was man jetzt eigentlich erwartet hätte, dass da echter Reformmut entsteht, das sehe ich gar nicht. Und das ist das, was mich wirklich ärgert. Es sind eigentlich die verpassten Chancen, die mich am meisten ärgern.
Was würden Sie Unternehmen heute raten, die politisch das Vertrauen in den Standort Deutschland verlieren? Abwarten, investieren, abwandern?
Investieren. Ich weiß, das ist herausfordernd. Ich glaube trotzdem, dass dieses Land, und das haben wir schon mal bewiesen, mindestens zweimal in unserer Geschichte, sich auch wieder ökonomisch erneuern kann. Dazu sind wir in der Lage. Und deswegen ist mein Plädoyer, durchaus an den Standort zu glauben. Ich bin jetzt nicht derjenige, der im Raum steht und sagt, ich rede einfach alles schlecht um seiner selbst willen, sondern ich möchte dazu beitragen, auch aus einer außerparlamentarischen Situation heraus, sehr konstruktive und konkrete Vorschläge zu machen, damit dieses Land erfolgreicher ist.
Kommen wir nochmal vom Land auf die Partei. Wenn wir da uns Investitionen angucken, wie sehen die jetzt konkret aus? Welche Investitionen unternehmen Sie, damit die FDP den Sprung in den nächsten Bundestag wieder schafft?
Also natürlich in einen Programmprozess. Das klingt jetzt mal so ein bisschen wie langweilig, aber ich will ein Beispiel bringen. Der renommierte Verfassungsrechtler und ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Udo De Fabio hat vor ein paar Monaten einen Aufsatz geschrieben und hat von der konzeptionell entleerten Mitte gesprochen und meinte alle Parteien, alle etablierten Parteien in Deutschland der Mitte. Und ich finde, er hat recht. Also worin investiere ich aktuell? Darin, dass die FDP neue, innovative Ideen in die öffentliche Debatte mit einbringt. Ich habe vorhin über demografischen Wandel gesprochen und die Rente. Ich glaube, da ist dringend Veränderung nötig und wenig Konzeptionelles als Vorschlag da. Wir erleben, dass Geringverdiener heute Beiträge zahlen. Ein Mindestlohnverdiener zahlt gemeinsam mit dem Arbeitgeber gut 400 Euro in die gesetzliche Rente und wird am Ende ein Rentenniveau haben, was unterhalb der Grundsicherung ist. Und das ist nicht gerecht. Jedenfalls die Rente, die aus eigenen Beiträgen finanziert wird später. Und da, glaube ich, muss eine Partei wie die FDP dazwischen gehen und als Einzige sagen, wie wäre es denn, wenn wir es mit mehr Kapitaldeckung versuchen? Wie wäre es, wenn wir hier wirklich, ähnlich wie Schweden es gemacht hat, das System im besten und positiven Sinne radikal umbauen? Das sind nur Vorschläge, die die FDP machen kann. Und wenn Sie nach Investitionen fragen, in solche Ideen investiere ich.
Wann werden sich die Investitionen auszahlen, schon bei der nächsten Landtagswahl?
Das Ziel ist natürlich, wieder erfolgreich zu sein. Und ich möchte, dass die FDP als eine Partei wahrgenommen wird, die bereit ist, innovative, mutige, neue, aber sehr konkrete Vorschläge zu machen. Und wir sind anders als die anderen Parteien. Und manchmal haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, den Fehler gemacht, uns zu sehr aus der Distanz oder der Nähe zu anderen Parteien zu definieren. Ich möchte, dass wir diejenigen sind, die sehr konkrete Veränderungsvorschläge für unser Land machen. Es gibt ganz viele Fachbereiche, Detailvorschläge schon genannt. Aber mein Wunsch ist, dass die FDP als genau das wahrgenommen wird.
Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Spaß gemacht.
Danke.